HR Info. Politik.
Ein halbes Jahr Donald Trump und immer noch im Amt. Vor 6 Monaten wurde Donald Trump als 45. US-Präsident feierlich in sein Amt eingeführt. Manch einer hatte geglaubt, Donald Trump würde vielleicht gerade mal so lange durchhalten. Zum Beispiel der Philosoph Richard David Precht. Aber bisher sieht es nicht so aus, als werde der wohl umstrittenste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vorzeitig sein Amt aufgeben oder sogar zum Aufgeben gezwungen werden. 6 Monate Trump im Amt. In HR Info Politik wollen wir eine kleine Bilanz versuchen. Mein Name ist Christoph Keppeler.
Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now.
Das sagte Donald Trump in seiner Inaugurationsrede am 20. Januar. Mütter und Kinder sind in Armut gefangen in Amerikas Innenstädten. Verrostete Fabriken bedecken die Landschaft Amerikas wie Grabsteine. Ein verrottetes Bildungssystem, Verbrechen, Banden, Drogen, die zu viele Leben gestohlen haben und das Land ausgeraubt haben. Dieses amerikanische Blutbad ist hier und genau in diesem Moment beendet. Für Donald Trump war das also nichts weniger als eine historische Wende, dieser 20. Januar. Und jetzt, nach 6 Monaten, können wir bestimmt eine erste Bilanz ziehen. Das möchte ich tun mit meinem Kollegen Andreas Heuchler aus der HR Info Politikredaktion und mit Tobias Endler, Amerika-Experte am Heidelberg Center für American Studies. Andreas, du warst damals mit dabei in Washington. Da warst du nämlich unser USA-Korrespondent. Du bist jetzt wieder zurück seit einigen Tagen. Du hast diesen Tag damals live erlebt in Washington. Du warst dabei. Wie hast du denn diesen Tag wahrgenommen? Auch als so historisch, als Beginn von etwas grundlegend Neuem?
Ja, schon. Das war eine Zeitenwende. Und die bahnte sich ja seit November, seit der Wahl an. Wir hatten im Studio in Washington nonstop seitdem zu tun, eigentlich Tage und Nächte durchgesendet. Und dann musste man sich da morgens um 4 Uhr anstellen an dem Gate, an der National Mall. Alles war vollkommen abgeriegelt. Mehr Polizei, Armee und freiwillige Helfer, als man zählen kann. Also möglicherweise ähnlich wie beim G20-Gipfel in Hamburg. Und es dauerte Stunden reinzukommen. Wetter war nicht besonders gut und es waren die Trump-Befürworter da, mit denen ich reden konnte, einige Interviews führen konnte, die beseelt waren, euphorisch waren und erwarteten eine große, mutmachende Rede eigentlich. Und ich erinnere mich sehr genau, wir hatten das mit Schneidekommando gemacht, heißt das. Also man musste zurückzählen, eine genaue Zeit, um vor die deutschen Nachrichten zu kommen, um dann den Amtseid mitzubekommen. Und das ging so ein bisschen daneben, weil dann noch ein Chor sang erst einmal. Also ich musste dann größere Zeit überbrücken, bis ich überhaupt dran war. Und dann kam eben diese sehr, sehr dunkle Rede. Eine Rede über ein kaputtes Land in der Deutung Donald Trumps. Der Jubel war verhalten. Es waren nicht besonders viele Menschen auf der National Mall, auf diesem riesigen Platz zwischen dem US-Kapitol und dem Lincoln Memorial. Da waren viele leere Spots und nachher wurde ja auch noch behauptet, das war die größte Veranstaltung jeder Zeit. Und immer noch ist eine Untersuchung anhängig darüber, wie groß die Menschenmengen wirklich waren. Augenschein damals, es waren nicht so viele, Applaus war nicht so laut und es war eher so eine bedrückte Stimmung, finde ich.
Tobias Endler, Amerika-Experte in Heidelberg. Make America Great Again und, wie Andreas Heuchler schon sagte, auch eine düstere, eine dunkle Rede. War das für Sie auch so ein Schock oder eine Überraschung, dass Trump bei seinem Amtsantritt eigentlich all das bestätigte, was er auch im Wahlkampf verkündet hatte, auch diesen Isolationismus, den er ja angekündigt hatte, also America Great Again, notfalls auch auf Kosten des Restes der Welt?
Nein, überrascht konnte man eigentlich nicht mehr sein. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt ja schon über 1/4 Jahre, beinahe 1,5 Jahre Donald Trump Wahlkampf hinter uns. Und der Mann ist aus dem Wahlkampfmodus im Grunde nie ausgestiegen. Mhm. Er zielte auch bei dieser Antrittsrede, und das gilt bis zum heutigen Tag, auf seine Basis ab, auf seine Unterstützerbasis ab. Und eine der wenigen Konstanten ist tatsächlich dieser Riecher für die Ängste der Menschen, den Trump unzweifelhaft aufweist. American Carnage, Sie hatten es gesagt, Blutbad, Gemetzel in den Städten und diese aufstachelnde Wortwahl, Probleme von ungeheurer Größe, für die er nach seiner eigenen Darstellung die einzige Lösung darstellt. Also das hat System und das ist sein Charakter, denke ich. Er ist insofern schon der Prototyp des Politikers nach Machiavelli, wenn Sie so wollen, der schon im 15. Jahrhundert gesagt hat, manchmal ist es für den Herrschenden geboten, die Menschen anzulügen, ja, nicht die Wahrheit zu sagen. Das ist zynisch, das ist machtpolitisch brutal, aber Trump passt in dieses Schema und er hält sich ja nach wie vor.
Er hält sich nach wie vor, genau, das war jetzt der 20. Januar, über den wir geredet haben. Wir sind jetzt ein halbes Jahr weiter. Was von dem, was Trump denn da verkündet hat, auch angekündigt hat, hat er denn eigentlich verwirklicht? Welche Versprechen hat er gehalten, welche nicht? Die meisten von uns wissen ja, was er so versprochen hat. Also die Mauer zu Mexiko wollte er bauen, Steuerreform, Obamacare abschaffen und so weiter. Was davon hat er denn verwirklicht und welche Versprechen hat er nicht verwirklichen können? Und hat er vielleicht auch schon erste Erfolge erzielt?
Nun, zum einen haben wir uns einen guten Zeitpunkt gewählt, jetzt mit der 200-Tage-Marke Trump im Amt, die auf uns zukommt, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Denn der Kongress geht im August in die Sommerpause, da tut sich nicht mehr viel. Und zu diesem Zeitpunkt wird erstmals in den USA abgerechnet. Und da fällt einfach auf, dass innerhalb der USA, ich vermute, dass Herr Heuchler das ähnlich einschätzt, primär anhand von innenpolitischen Themen Bilanz gezogen wird. Jobs, Krankenversicherung, Sie hatten es angesprochen, Reform des Steuersystems, die sogenannten Value Issues, also diese Wertfragen, ja, Abtreibung, Homo-Ehe, Waffenrechte etc. Und allenfalls noch das Thema Sicherheit mit internationalem Bezug. Und da muss man einfach sagen, die Bilanz bisher für Trump fällt äußerst mager aus, was die legislativen Erfolge angeht, also tatsächlich Gesetzesvorhaben dann auch in den Kongress, durch den Kongress zu bringen. Da ist im Grunde Fehlanzeige. Trump regiert über Dekrete, sogenannte Executive Orders, am Kongress vorbei. Das hat er nicht erfunden. Das hat Obama vor ihm im großen Stile auch gemacht, etwa was das Einwanderungsgesetz angeht. Da hat Obama per Dekret die Menschen vor Abschiebung geschützt. Das klingt erstmal gut. Macht aber natürlich dieses Thema sehr anfällig für jemanden wie Trump, der das nun ebenfalls versucht, per Dekret wieder auszuhebeln.
Wir können ja mal sehr gespannt sein, Herr Endler. Übrigens, Trump sagt ja seinen Republikanern, Mensch, bleibt in der Stadt, geht nicht in diesen August Recess, sondern bleibt so lange in der Stadt, bis ihr eine Abstimmung hinbekommt über Obamacare und bis Obamacare tatsächlich das Zeitliche gesegnet hat. Also da können wir gespannt sein, ob tatsächlich ein paar Lawmakers, ein paar Kongressabgeordnete in der Stadt bleiben werden.
Nun, es sieht ja auch nicht gut aus bisher, was das Thema Gesundheitsreform angeht. Ich meine, Trump ist krachend schon jetzt damit gescheitert, weil er in der eigenen Partei mittlerweile 4 Gegenstimmen hat. Das sind einfach Abgeordnete, speziell aus dem ländlichen Amerika, etwa aus Kentucky, Rand Paul und andere. Die Demokraten sind sowieso dagegen. Aber gewisse republikanische Abgeordnete können das einfach auch ihrer Basis in den Heimatstaaten nicht mehr gut verkaufen. Das sind viele alte Menschen, die gerne konservativ wählen, die gut von der staatlichen Gesundheitsfürsorge leben, speziell von Medicaid, die darauf angewiesen sind und die so langsam merken, Mensch, wenn ich weiter republikanisch wähle, wenn ich so knochenhart ideologisch bleibe, dann schade ich mir selbst. Die Menschen wählen zunehmend im eigenen Interesse.
36% Zustimmung. Ich glaube, das ist der Wert, der dazu passt. Aber gefragt nach den Erfolgen von Donald Trump. Ich glaube, ich habe auf dem Campaign Trail während des Wahlkampfs mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen aus dem evangelikalen Lager. Denen ging es um das oberste Gericht, um den Supreme Court. Und da gibt es sicherlich den aus meiner Sicht bisher größten Erfolg für Donald Trump, nämlich einen konservativen Supreme Court Richter installiert zu haben mit Neil Gorsuch. Das ist gelungen. Wie unabhängig Gorsuch agieren wird, ist eine andere Frage. Und ich kann mir vorstellen, das wird auch langfristig nicht immer im Sinn von Donald Trump sein.
Dem stimme ich zu. Das ist ein Erfolg tatsächlich. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Richter auf Lebenszeit ernannt werden. Das heißt, dieser Gorsuch, der wird noch lange agieren, wenn Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Davon können wir ausgehen. Und wenn er im Sinne Trumps agiert, und darauf hofft der Präsident, dann geht es um diese Wertfragen, die wir angesprochen hatten. Dann geht es um die Menschen, die genau richtig schon benannt worden sind, die Konservativen, die Evangelikalen, die einfach beim Thema Abtreibung, Homo-Ehe und so weiter glasharte Positionen einnehmen und hoffen, dass ein konservativer oberster Gerichtshof mit konservativer Mehrheit in ihrem Sinne agiert und entscheidet. Also das hat wirklich langfristige Auswirkungen. Ja, das kann sich Trump als Erfolg auf die Fahnen schreiben.
Eines der großen Versprechen von Donald Trump, das war ja Drain the Swamp, also den Sumpf austrocknen. Damit meinte er das Establishment in Washington, das wollte er entmachten, das Establishment in der Hauptstadt. Und das begann für ihn ja auch mit dem 20. Januar.
Today's ceremony, however, has very special meaning. Because today we are not merely transferring power from one administration to another. Or from one party to another. But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people.
Heute geht die Macht von Washington, D.C. zurück an das Volk, rief er damals. Die Menschen jubelten ihm zu, wenn er Drain the Swamp im Wahlkampf gerufen hatte und jetzt auch bei der Inaugurationsrede. Warum eigentlich ist dieses Drain the Swamp so ein Erfolgsthema für ihn? Was meinst du, Andreas? Du warst ja eben zu der Zeit in Washington.
Das hat ein ganz einfaches Erklärmuster und ein ganz komplexes. Das Einfache, Washington, D.C. ist zu 90%+ demokratisch. Fährt man aus der Stadt, aus diesem Hauptstadt District of Columbia raus, nach Virginia beispielsweise, in den ländlichen Raum, dann schrumpft das Pro-Kopf-Einkommen drastisch. Und die Menschen, die dort leben, machen Washington nicht erst seit dem Wahlkampf Trump versus Clinton, sondern schon viel länger zum Vorwurf, ihr hängt am Tropf der Steuerzahlung, der Steuern, die wir bezahlen. Und ihr ernährt euch davon, baut euch eure Paläste im Umfeld von Washington. Das ist so nicht in Ordnung. Und wir wollen wahlweise das regulieren bis zerstören. Diese Unternoten hört man natürlich auch im heutigen Washington, in der neuen Regierung. Und dann taucht eben dieser Donald Trump auf, der verspricht, ich bin Außenseiter, ich bringe mein eigenes Geld mit, ich finanziere meinen Wahlkampf selber. Und ich habe es geschafft, ich habe den amerikanischen Traum gelebt und an Washington vorbei. Ich bin also nicht Teil dieses Spiels. Und ich verspreche euch, ich werde diesen Sumpf trockenlegen. Dem hat man Glauben geschenkt, obwohl der Mann eben aus New York stammt und im Trump Tower dort gelebt hat und mit dem ländlichen Amerika, Appalachia und dem mittleren Westen und Ähnlichem überhaupt nie irgendetwas zu tun hatte.
Deshalb gleich die Frage an Tobias Endler in Heidelberg. Hat er denn dieses Wahlversprechen, den Sumpf auszutrocknen, erfüllt oder ist nicht sogar das Gegenteil eingetreten, was ja auch viele denken?
Das ist eine spannende Frage, die ich vielleicht leicht abgewandelt formulieren würde. Wie war die Ausgangsposition für ihn und wie hat er sie skizziert? Trump hat im Unterschied zu Clinton, die damals ja eine absolut gewinnbare Wahl verloren hatte, das muss man deutlich sagen, hat im Unterschied zu ihr nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er gut kann mit der Wall Street, dass er die Reichen sucht, dass er sein politisches Fähnchen auch in den Wind hängt. Er war Mitglied bei den Republikanern, bei den Demokraten, er war schon mal Independent, also aber er war offen, wenn Sie so wollen, in dieser Hinsicht, hat auch seine gute Bekanntschaft mit dem Ehepaar Clinton nie geheim gehalten, im Unterschied zu ihr. Also was ich sagen will ist, seine Skrupellosigkeit wird ihm noch immer bei seinen Unterstützern als Geradlinigkeit ausgelegt. Und der Mann ist ein gnadenloser Nutznießer der katastrophalen Vertrauenswerte, die alles, was mit Washington D.C. zu tun hat, im Land erdulden muss. Der Kongress hat Vertrauenswerte, die sind etwa auf dem Level von Autoverkäufern, würde ich sagen. Also da viel niedriger geht es nicht mehr. Und dann kommt jemand wie Trump und sagt, ich lege den Sumpf trocken. Herr Heuchler hatte seinen ungeheuren Reichtum bereits erwähnt, den er als einen Garant seiner Unabhängigkeit ausgeben kann. Und ja, Trumps Unterstützer hält bei der Stange bis heute, nicht zuletzt, wie Hillary Clinton ihre Wahlniederlage erklärt. Die Frau hat erst im Mai gesagt, das FBI war schuld, dass ich verloren habe, die Medien sind schuld, Russland war schuld, WikiLeaks war schuld, die ignoranten Macho-Wähler sind schuld, die einfach keine Frauen ins höchste Amt der USA wählen und so weiter. Da kommt nicht vor oder kaum vor, dass sie Wisconsin und andere Staaten komplett ignoriert hat, dass sie schwindelerregende Gagen von der Wall Street annimmt und dann sagt, was ist denn schon dabei, was auch Obama jetzt macht. Das wird ihr von vielen, die sich abgehängt fühlen oder tatsächlich abgehängt sind, als Arroganz der Macht der Ostküstenelite ausgelegt. Also das ist ein Grund, warum Trump nach wie vor gut fährt. Ein anderer ist eine psychologische Hürde. Sie müssten sich ja eingestehen als Trump-Unterstützer, dass sie dem Falschen ihre Stimme gegeben haben. Sie müssten vor sich selbst anerkennen, das war ein Fehler, ich habe mich hier getäuscht. Und das ist ja für jeden von uns, denke ich, uns hier Sprechende eingeschlossen, eine hohe Hürde. Also Trump kann schon darauf setzen, dass nicht zuletzt auch die Hoffnung auf seine Wahlversprechen, Nummer eins Jobs herzustellen, die Menschen noch eine Weile bei der Stange hält.
Obwohl wir ja schon, das haben wir am Anfang auch schon erwähnt, feststellen müssen, dass ja die Zustimmungswerte zu ihm rapide gesunken sind. Die sind jetzt im 30er-Bereich, im 30-Prozent-Bereich.
Ja, da kann man sich natürlich fragen, wie lange geht das gut? Man kann auch mittlerweile schon Wetten abschließen bei Betfair und anderen Portalen im Internet. Da gibt es eine 50-Prozent-Quote, dass Trump seine erste Amtszeit nicht zu Ende bringt. Also wer möchte, kann da gerne auch Geld setzen. Die Amerikaner wetten ja auf alles. Aber meine Antwort auf die Frage, wie lange geht das gut, wäre eine ganze Weile, weil immer noch viele der Trump-Unterstützer ihn erneut wählen würden, vielleicht nur mangels Alternativen. Und weil der Mann schon mit einer Minderzahl Stimmen ins Amt gekommen ist. Das ist Teil des politischen Systems und auch so regiert. Das heißt, wie werden sie den los? Ja, da sind wir schon beim Stichwort Amtsenthebungsverfahren, Impeachment. Da gibt es hohe Hürden. Das hat noch nie geklappt. Es sind Präsidenten im Amt gestorben oder aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Bei Nixon war es knapp. Bei Clinton war es nicht ganz so knapp. Geklappt hat es noch nie. Also das sind extrem hohe Hürden.
Ist denn der Trump, der da vor 6 Monaten seine Antrittsrede gehalten hat, immer noch der gleiche Trump? Da hat sich doch offenbar auch einiges verändert im Weißen Haus. Also wir hatten diese düstere Rede von Steve Bannon, war die wohl geschrieben worden?
Ja, es hörte sich so an, auf jeden Fall.
Diesem unheimlich wirkenden Strippenzieher aus dem rechten, ja rechtsextremen Milieu, von dem hört man ja eigentlich kaum mehr was. Stattdessen haben wir dann mehr so, nehmen wir wahr, Society-Geschichten von seiner Tochter Ivanka, die er auch im Büro in seinem Weißen Haus bezogen hat, seine engste Beraterin ist, um seinen Schwiegersohn Jared Kushner und so weiter. Hat sich da vielleicht was verändert in der Regierung von Donald Trump in diesen 6 Monaten? Etwas Elementares? Wie siehst du das, Andreas?
Ich habe das Gefühl, dass in diesem Weißen Haus sich ständig sehr viel ändert, dass eben die ursprünglichen Strippenzieher, dass weder Stabschef Reince Priebus noch Steve Bannon wirklich das Sagen haben. Es mutet so ein bisschen tatsächlich wie ein Familienclan an. Der Schwiegersohn Jared Kushner, der im Prinzip Sonderbeauftragte für alle Politikfelder, wenn man so will, ist oder geworden ist. Ivanka Trump, die so ein bisschen für alles, was menschelt, zuständig ist oder dort bemüht wird. Und wenn man mit White House Insidern gesprochen hat in den vergangenen Wochen, drängt sich der Eindruck auf, die Generäle sind diejenigen, die für Stabilität, wenn man das überhaupt so nennen kann, sorgen in diesem Weißen Haus. Also McMasters vor allem, National Security, der nationale Sicherheitsberater, aber auch Kelly in Homeland Security. Das sind Männer, die für eine gewisse Kontinuität, auch General Mattis, der Verteidigungsminister, die für Kontinuität sorgen insofern, dass sie scheinbar in der Lage sind, Donald Trump wenigstens den Zahn zu ziehen, weiterhin die NATO für obsolet zu halten, zum Beispiel, sondern zu sagen, ich bekenne mich schon dazu, die ihn dazu bringen, nicht sofort Bomben auf Nordkorea zu werfen, weil ihm klar wird in diesen Diskussionen, dass dann eine Stadt wie Seoul platt wäre, nicht mehr existieren würde am nächsten oder übernächsten Tag. Insofern vielleicht mäßigender Einfluss von den Generälen, ein bestätigender Einfluss von der Familie, die zum Teil auch ganz bestimmte Politikfelder einnimmt. Jared Kushner im Nahen Osten beispielsweise, weiß er mehr als sein Schwiegervater drüber und kann ihn wahrscheinlich beraten.
Ich möchte noch mal ein bisschen darüber reden, über ein Bild, das ja sehr viele Menschen von Donald Trump haben. Also für viele erscheint er ja als eine sehr, sehr groteske Figur, oft auch lustig. Also viele machen sich ja über ihn lustig. Die ganzen Late-Night-Talker wie Stephen Colbert, Trevor Noah, Seth Meyers und so weiter, die füllen einen Großteil ihrer Sendungen mit Spott über seine Tweets bei Twitter, Kofifi, seltsame Geschichten, die da passieren, die sich auch niemand erklären kann, die dann auch später nicht erklärt werden.
Und John Spicer konnte das ja erklären und in der White House Press Conference sagte sein Pressemann John Spicer, diejenigen, die wissen müssen, was Covifi-T, wie immer es ausgesprochen wird, bedeuten soll, die wissen es auch und ließ im Prinzip die schreibenden Kollegen damit alleine. Also ganz interessante Episode.
Ja, aber was ist er denn eigentlich jetzt für ein Typ, auch nach einem halben Jahr? Ist er eigentlich ein präsidentieller Typ oder ist er einfach immer noch der groteske Mensch? Das würde mich mal interessieren, weil das ist ja immerhin der mächtigste Mann der Welt, sagt man, der US-Präsident. Ist das wirklich so ein grotesker Mensch und wie gefährlich ist er eigentlich?
Nun, es ist ein Mensch, der sich die Unberechenbarkeit zum System gemacht hat, der im Grunde für seine Kritiker und Gegner, und das gilt intern, es gilt innerhalb der USA, es gilt auch auf internationalem Parkett, im Grunde so ein Rubik-Würfel ist, wenn Sie so wollen, der einfach nicht wirklich zu lösen ist. Es ist jemand, der das systematisch vorantreibt. Der hat dieses erratische Auftreten. Ich meine, das Kalkül dahinter steckt. Das hängt auch mit seiner Biografie zusammen. Das ist diese Annahme auch vielleicht aus der Geschäftswelt, unberechenbar zu bleiben, Deals hinter verschlossenen Türen abzuschließen, überhaupt Politik als Kunst, Geschäfte abzuschließen, Handel zu treiben, zu begreifen und da auch vollkommen pragmatisch, zynisch, utilitaristisch, wie Sie es nennen wollen, aufzutreten und zu sagen, ich international kann mir vorstellen, mit Assad zu kooperieren, wenn es darum geht, den IS zu bekämpfen. Ja, da tritt erstmal zurück, was Assad sonst auf dem Kerbholz hat oder was er seinem eigenen Volk antut, das ist sekundär. Zunächst der Kampf gegen den IS, dann sehen wir weiter. Also diese Art von kurzfristigen Politikdeals, das ist etwas, was Trump auszeichnet, auch zu Hause. Und da hat er schon, ja, wie soll ich sagen, weil sie auf seinen Charakter angespielt hatten, da hat er das übliche Schema doch auf den Kopf gestellt. Also der öffentliche Trump unterscheidet sich vom Trump hinter verschlossenen Türen. Aber bisher war es so, dass jemand wie John F. Kennedy oder andere mustergültig nach außen hin verbindlich aufgetreten sind, versucht haben, die andere Seite zu erreichen, etwas Präsidiales, Überparteiliches auszustrahlen und dann hinter verschlossenen Türen, das wissen wir heute aus Aufzeichnungen, knallhart aufgetreten sind, Leute zusammengefaltet haben. Und Trump, der poltert nach außen in aller Härte, im persönlichen Aufeinandertreffen bei Twitter und anderswo, scheint aber hinter verschlossenen Türen bis zu einem gewissen Grad erreichbar zu sein, weil er versucht, zum Erfolg zu kommen und Deals abzuschließen. Insofern haben wir es da mit einem kleineren Paradigmenwechsel schon zu tun, ja.
Über Donald Trump wird doch aber häufig sogar spekuliert, dass, wie man über keinen anderen wichtigen Politiker eigentlich spekuliert hat, soweit ich mich entsinne. 35 US-Psychiater haben ihm sogar per Ferndiagnose eine gefährliche Geisteskrankheit bescheinigt. Manche haben ihn schon als dement eingeschätzt oder als jemand, der auf dem geistigen Stand eines Viertklässlers sei. Er kann sich angeblich kaum länger auf ein Thema konzentrieren. Er spricht ständig nur über sich. Viele bezeichnen ihn auch als narzisstisch und wir können uns ja auch selbst ein Bild machen von dem, weil er ja oft genug öffentlich auftritt oder auch per Twitter oder in seinen Reden. Was ist denn da dran? Es gibt manche, ein YouTube-Moderator namens David Pakman wollte sogar nachweisen, dass er Analphabet sei. Was ist daran? Ist das nur die Verachtung aus der Politik- und Medien Blase, also auch von unserer Profession, dem Journalismus aus? Oder stimmt das irgendwie möglicherweise auch?
Also ich denke, es schwingt viel mit von dieser segmentierten Medienwelt in Nordamerika. Parteigänger Trumps lesen Breitbart, Infowars gucken Fox News und die Progressiven schauen CNN, lesen die New York Times oder die Washington Post und gucken Late-Night-Fernsehen und werden dann mit solchen Geschichten dann auch bedient. Analphabet ist er nicht. Er hat meines Wissens nachgewiesen, bewiesen, dass er vom Teleprompter ablesen kann, gelegentlich bei Reden. Gefährliche Geisteskrankheit wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit, solche Ferndiagnosen beim Wort zu nehmen. Man sollte vielleicht sich ansehen, Leute, die ihn lange begleitet haben, Michael D'Antonio beispielsweise, preisgekrönter Kollege, der viele Jahre mit Donald Trump immer wieder Zeit verbracht hat, um ein Buch über ihn zu schreiben. Und er sagt auch im Interview, es ist in der Tat so, Donald Trump kann sich einem Gegenstand nur eine äußerst begrenzte Zeit widmen und dabei bleiben. Also untypisch, wir haben natürlich einen Politikertypus vor Augen, der in der Lage ist, große Gesetzespakete zu durchforsten und zu lesen und eben aufmerksam dabei zu bleiben, ganz zu schweigen davon, von grundlegenden Texten, die zu bewältigen und auch zu verdauen und anzuwenden im politischen Leben. Da scheint es in der Tat Defizite zu geben.
Tobias Endler, der Amerika-Experte in Heidelberg. Donald Trump ist ja öffentlich, hatten wir schon gesagt, viel zu sehen und zu hören, logisch. Er war jetzt auch schon öfter im Ausland. Er war in Israel, er war hier bei uns in Deutschland, bei G20 in Hamburg, er war in Frankreich. Wie beurteilen Sie denn die Außenwirkung von Trump auf den Rest der Welt?
Also wichtig ist wiederum bei dieser Frage, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass Trump, auch wenn er im Ausland spricht, durchaus zu Hause auch für seine Unterstützer redet. Also da gibt es zwei Zielgruppen. Es gibt die auf internationalem Parkett, etwa neulich in Hamburg beim G20 oder zuvor beim G7-Treffen. Und es gibt die Menschen zu Hause, denen Trump klar machen will, ich achte darauf, dass ihr beim Thema Freihandel nicht über den Tisch gezogen werdet, dass amerikanische Arbeitsplätze, Produktionsstätten erhalten bleiben. Ich achte darauf, dass die USA geschützt sind vor tatsächlichen oder imaginären Gefahren. Also das schwingt immer mit, auch in der Rhetorik, möchte ich nur anmerken. Er wirkt auf uns, ich meine, das ist kein Geheimnis, ich hatte es vorhin schon gesagt, nach wie vor unberechenbar, was Absicht ist, meiner Meinung nach. Er wirkt, oder ich formuliere es andersherum, es gab hier auch nach dem G20-Gipfel und zuvor schon beim G7 eine gewisse Tendenz, vielleicht aus einer Hoffnung auch heraus, ihn bändigen zu können, die Gipfel so darzustellen, dass Trump ein Stück weit klein beigeben musste, vielleicht nicht die Ziele erreicht hat, auf die es ihm ankam. Da bin ich mir nicht so sicher. Also er arbeitete etwa beim Thema Freihandel relativ zielstrebig und konsequent mit seinen Vertrauten darauf hin, bilaterale Handelsabkommen abschließen zu können. An eins steht das Ziel, mit Großbritannien sowas zu machen. Und das will er haben. Trump ist ja nicht grundsätzlich gegen Freihandel, was auch Quatsch wäre aus seiner Biografie als globaler Businessman heraus. Er will bilaterale Abkommen haben, weil die USA dann immer in der stärkeren Position sind. Und das läuft so schlecht nicht.
Wir reden jetzt über Donald Trump, der ein halbes Jahr im Amt ist als US-Präsident und er bleibt ja, das haben wir glaube ich auch so festgestellt, weiterhin im Sattel. Also es ist erstmal nicht, besteht erstmal keine Gefahr dafür, dass er irgendwie impeached wird oder möglicherweise die Lust verliert und selber zurücktritt. Obwohl es ja so viel an Verdacht gegen ihn gibt, der bisher nicht richtig erhärtet werden konnte, gerade was seine angeblich unsauberen Verbindungen mit Russland angeht, was auch immer da alles spekuliert wird. Wie gefährlich ist das eigentlich dann doch für seine Macht und für sein Verbleiben im Amt? Oder wird das sich sozusagen in Wohlgefallen für ihn dann auflösen?
Es ist wenig konkret interessanterweise bisher, was Russland-Ermittlungen angeht. Es gibt Verquickungen des ältesten Sohnes, es gibt ehemalige Berater, die über die Ukraine mit Russland Kontakt hatten. Der russische Botschafter in Washington, Kislyak, spielte eine gewisse Rolle bei diesen Treffen. Aber das ist nicht impeachable, wie es in Amerika heißt, also kein Grund für ein Amtsenthebungsverfahren bislang. Es gibt den sehr mächtigen Sonderermittler Mueller. Man darf gespannt sein, der wird gründlich arbeiten, der wird wenig an die Öffentlichkeit geben in diesem Verfahren. Ich finde es recht bemerkenswert, dass es einen jüngere Schlagzeilen, zum Beispiel keine Unterstützung mehr für syrische Rebellen durch die Vereinigten Staaten. Das war ein Obama-Programm, das aufgelegt worden war. Das ist etwas, was Moskau gefallen dürfte. Es gibt eine Entzweiung mit einem Freund der ersten Stunde, wenn man will, heißt Jeff Sessions, ehemaliger Senator in Alabama und Justizminister bei Donald Trump. Und da scheint der Stab nicht endgültig gebrochen, aber deutliche Kritik ist wahrgenommen, weil Jeff Sessions gesagt hat, weil ich mich mit diesem russischen Botschafter Kislyak getroffen habe, nehme ich mich aus den Russland-Ermittlungen selber zurück. Hat Donald Trump nicht gefallen. Jetzt gibt es natürlich wahnsinnig laute und heftige Spekulationen darüber, warum das so ist. Mag sein, das ist die Natur von Donald Trump einmal mehr. Mag sein, es hat mit dem Komplex Russland tatsächlich was zu tun.
Nur kurz, diese Russland-Affäre, die hängt schon über der Präsidentschaft. Das ist noch kein Damoklesschwert, aber es ist so ein, es ist eine latente Bedrohung. Der Sonderermittler Mueller, der wird sich auch nicht so schnell feuern lassen wie Comey. Und das wäre ein Punkt tatsächlich. Also wenn Trump nachgewiesen werden kann, Behinderung der Justiz, Obstruction of Justice, dann könnte es ihm tatsächlich an den Kragen gehen. Aber das müssen Sie erstmal nachweisen. Und Sie müssen auch den Geisteszustand des Angeklagten zum Tatzeitpunkt nachweisen. Also so ist die Gesetzeslage. Das heißt, Sie müssen beweisen, dass Trump mit seinem Handeln, etwa als er Comey entlassen hat, genau diesen Zweck verfolgte, sich zu entlasten. Und das ist schwierig. Trump wird sagen, ich habe versucht, Schaden vom amerikanischen Volk abzuwenden. Ich wollte die Blockade des politischen Systems verhindern oder anderes. Ja. Und schon vom Verfahren her ist es wirklich extrem diffizil. Also wie realistisch ist es, dass das Justizministerium der USA ein Verfahren gegen den amtierenden Präsidenten beauftragt? Und wie realistisch ist es, dass im Kongress, wo eindeutige Abstimmungsverhältnisse erforderlich sind, im Haus und im Senat, wirklich Trump, der Präsident der eigenen Partei letzten Endes, denn anders geht's nicht, aus dem Amt gehoben wird. Denn das müssen die republikanischen Abgeordneten schon im Herbst 2018 bei den Midterm Elections, wenn es um ihre eigenen Sitze geht, teilweise dann zu Hause den Wählern erklären. Die müssen sagen, ja, ich habe geholfen, unseren eigenen Präsidenten aus dem Weißen Haus zu werfen.
Und es kursiert ja im politischen Washington auch schon der Witz, dass man Donald Trump eher durch Unzurechnungsfähigkeit, denn entsprechende Artikel gibt es natürlich auch in der US-Verfassung, die ebenfalls noch nicht gelungen sind bisher, dass das eher gelingen kann als ein reguläres Impeachment, ein Amtsenthebungsverfahren.
Also als realistische These müssen wir einfach erstmal annehmen, Donald Trump bleibt erstmal nach wie vor im Amt. Er ist, vor einem halben Jahr hat er es angetreten. Vor genau 6 Monaten war das. Wir haben versucht, eine erste Bilanz dieser Amtszeit zu ziehen. Vielen Dank an Tobias Endler vom Center for American Studies in Heidelberg, Amerika-Experte dort, und Andreas Heuchler, meinen Kollegen in der hr-Info-Politikredaktion und bis vor kurzem unser USA-Korrespondent in Washington. Sie können diese Sendung nachhören oder als Podcast herunterladen auf unserer Webseite hr-inforadio.de. Ich heiße Christoph Keppeler.